Guten Morgen. Schön, dass das Haus so voll ist heute Morgen und wir miteinander Gott loben dürfen und auch miteinander Gottes Wort wiederum hören dürfen. Zum vierten Mal beschäftigen wir uns heute Morgen in einer Predigt mit dem Philipperbrief und wir sind immer noch im ersten Kapitel, vielleicht muss ich mal ein bisschen Gas geben, aber es ist auch so ein wunderbarer Brief und so inhaltslastig, so viele wunderbare Gedanken und dann darf man das ja auch mal ein bisschen gründlicher anschauen. Ich lese heute Morgen aus Philipper 1 die Verse 27 bis 30. Paulus sagt: Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Führt ein Leben würdig des Evangeliums von Christus. Wir beginnen heute quasi eine Predigtreihe in der Predigtreihe, weil diesen Untertitel, das Evangelium ausleben, das ist mir schon mal drei Predigten wert, weil in diesem Kontext entfaltet Paulus eine ganze Menge Gedanken. Was bedeutet es, dem Evangelium würdig leben? Nun, das Evangelium ist gute Nachricht. Das ist, was es übersetzt bedeutet. Gute Nachricht, frohe Nachricht. Wenn man die gesamte Botschaft Jesu zusammenfasst und die gesamte Botschaft der Bibel, die gesamte Botschaft der Gemeinde, dann ist das gute Nachricht. Ganz egal, wie Christen rüberkommen, es ist nicht unsere Setzung, in dieser Welt die Miesepeter zu sein und die mit den schlechten Nachrichten und die mit den Gerichtsbotschaften und die mit dem die Spaßbremsen und Nein, es ist unsere Aufgabe, eine schöne Aufgabe, gute Nachricht weiterzugeben. Ich kenne Situationen aus meinem Leben als Pastor, das ist so, dass irgendwas Tolles passiert, oh, und es gibt irgendjemand, dem will ich das unbedingt erzählen und ich hoffe, dass dem das noch keiner erzählt hat. Ich will ihm das erzählen, das ist so schön. Und manchmal ist vielleicht was ganz Schlimmes passiert. Ein Mensch ist gestorben und ein anderer Mensch weiß das noch nicht. Und du musst ihm das sagen und das ist gar nicht so schön. Das ist gar nicht eine Aufgabe, um die man sich dann unbedingt reißt. Was für ein Privileg, dass wir als Gemeinde Jesu berufen sind, gute Nachricht zu sagen. Und dass wir eine gute Nachricht empfangen haben. So wie wir das in der Einleitung gehört haben. Blinde Männer kommen zu Jesus. Jesus sagt, was möchtet ihr, dass ich euch tue? Herr, dass wir sehend werden. Und Jesus heilt sie. Glaubst du, dass das ihren Lebensstil völlig verändern wird? Ich schon. Ja, wenn man am nächsten Morgen mal sich nicht mehr die Nachrichten von irgendjemand vorlesen lassen muss, von einem wohlmeinenden Nachbarn, sondern wenn man selber lesen kann. Dinge, die vielleicht für uns selbstverständlich sind, aber die man lange nicht konnte, jetzt kann man sie wieder. Was für eine gute Nachricht. Natürlich wird das den Lebensstil dieser Menschen völlig revolutionieren. Da braucht es keinen Religiösen, der hinter ihnen steht und sagt, Leute, ihr seid aber jetzt sehend, nun lebt auch mal dementsprechend. Nein, diese gute Nachricht wird eine Kraft entfalten in ihrem Leben, die ihr Leben verändert. Das ist einfach so. Und die gute Nachricht bedeutet, wir alle waren blind und sind wieder sehend. Wir hatten Schuld, uns wurde vergeben. Wir waren gefangen, wir wurden befreit. Wir waren verloren, wir wurden gefunden. Und je mehr wir das realisieren, je mehr diese gute Nachricht Raum in unserem Herzen gewinnt, das fromme Genörgle über Leistung aufhört, sondern unsere Identität immer fester wird in dieser guten Nachricht, was uns geschenkt ist, desto mehr wird das unser Leben auch verändern. Paulus hat hier drei Dinge, über die ich heute mit euch kurz nachdenken möchte, wie er meint, wie man dieses Evangelium ausleben sollte in der Situation der Philipper. Ihr habt gute Nachricht gehört, ihr habt das Evangelium empfangen. Wie sollte das jetzt euer Leben beeinflussen und in welche Richtung sollte sich da was ändern? Und das Erste, was er vorschlägt, ist, er sagt, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Das ist eine angemessene Reaktion darauf, was Jesus für uns getan hat und auf die Veränderungen in unserem Leben. Dass ihr miteinander kämpft, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Das Erste, was Paulus sich wünscht von der Gemeinde in Philippi, ist, dass sie zusammenhalten, dass sie zusammenstehen und dass sie auf ihre Einheit Acht geben. Interessant, ne? Wenn man jetzt sagen würde, was wäre die erste Reaktion, wenn du einem Menschen sagst, nun leb dem Evangelium gemäß. Wie könntest du das jetzt ausleben? Was wäre das Wichtigste? Was fällt dir als Erstes ein? Nun, bei den Philippern fällt Paulus als Erstes ein, bitte achtet auf eure Einheit. Haltet bitte zusammen, steht bitte zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben des Evangeliums. Und er erinnert sie daran, dass Jünger Jesu, wenn man das mal so sagen möchte, auch Soldaten sind und in einem Krieg stehen. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist eine Betonung, die finden wir immer wieder im Neuen Testament. Es geht um den Glauben des Evangeliums, der ausgebreitet werden soll. Es geht um Gerechtigkeit, die verkündigt werden soll. Es geht darum, dass wir Anwalt der Armen und Unterdrückten sind, dass dieses Evangelium nach vorne kommen soll und dass wir einen Gegner haben, dem gefällt das überhaupt nicht. Als wir gerade gesungen haben, du hast keinen Gegner, muss ich sagen, habe ich als Theologe mal kurz die gelbe Karte in der Hand gehabt und habe gesagt, das ist irreführend. Ich weiß schon, was gemeint ist. Auf die Ewigkeit hingesehen ist er so viel größer und so viel siegreicher, dass man sagen kann, ach, du hast, aber jetzt hier gibt es einen Gott dieser Welt. So nennt ihn Paulus. Ein Fürst dieser Welt, so nennt ihn Jesus. Und wir haben sehr wohl einen Gegner. Einen sehr ernstzunehmenden Gegner. Und wir stehen sehr wohl in einem Krieg. Wir stehen sehr wohl in einer Auseinandersetzung. Nämlich, wir kämpfen für den Glauben des Evangeliums. Diese tolle Nachricht, die unser Leben verändert hat, für die dürfen wir kämpfen. Und zwar einmütig. Wenn wir als Gemeinde diese Wahrheit vergessen, dann wird uns das zum Schaden. Dann werden wir unaufmerksam. Werden wir disziplinlos. Auch unsere Einmütigkeit ist dann vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Da benehmen wir uns wie Zivilisten. Ich glaube, wenn man sagt, Jünger Jesu sind auch Soldaten in einem Krieg, das macht was mit unserer Mentalität. Ich will nicht von einer permanenten Anspannung sprechen und schon gar nicht von Angst, aber ich will sprechen von einer Konzentration. Kannst du mit anderen Dingen vergleichen, wenn du auf dem Squash-Court bist oder auf einem Fußballplatz stehst oder so, wenn du gerne gewinnen möchtest. Ne? Das ist anders als hinterher, wenn das Spiel vorbei ist. Du bist hoch aufmerksam, ja, und willst einfach wissen, was hier passiert. Und natürlich, gerade wenn ein Land in einem Krieg ist oder wenn eine Armee in einem Krieg ist, darf es keine Uneinigkeit geben. Ganz besonders in dieser Zeit darf es keine Uneinigkeit geben. Dann ist es ganz besonders wichtig, dass wir zusammenhalten. Jesus hat gesagt in Lukas 11, Vers 17, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und ein Haus, das gegen sich selbst ist, das fällt. Und wie oft mussten wir das auch erleben, auch in gemeindlichen Kreisen, dass man sich so sehr miteinander beschäftigt hat und dass es so viel Streit gab, dass es Missgunst gab, dass es Spalterei gab, auch Haarspalterei gab, Rechthaberei gab, Machtmissbrauch gab, was auch immer. Und dass Christen aufeinander losgegangen sind. Nicht einmütig gekämpft haben für den Glauben des Evangeliums, sondern miteinander nicht klargekommen sind. Ich sag mal, Zivilistengehabe. In Friedenszeiten. Es ist schon ganz wichtig, diese Mentalität zu haben. Und das ist der erste Teil, wie wir würdig des Evangeliums wandeln, dass wir verstehen, dass wir Soldaten des Evangeliums sind. Und dass es ganz wichtig ist, dass wir zusammenhalten. Ja, wir brauchen Manöverkritik. Und jeder Einzelne in der Gemeinde darf sich produktiv und ergänzend einbringen. Es darf kritisiert werden, es dürfen Dinge problematisiert werden. Natürlich darf es das, das gehört dazu. Aber wisst ihr, ich kann mir vorstellen, wenn man so als Armee dabei ist, einen Hügel zu stürmen und die Granaten fliegen einem in die Ohren und einer sagt, wisst ihr was, wir sollten mal über Pazifismus nachdenken. Da würde ich sagen, ja, können wir gerne machen, aber nicht jetzt. Ja, nicht jetzt, sondern jetzt sollten wir darüber nachdenken, wie wir hier aus dieser Situation rauskommen und wie wir jetzt siegreich diesen Hügel stürmen können. Also gerne Manöverkritik, produktiv, ergänzend, das darf schon sein. Wisst ihr, als Gemeinde, wenn man sich das auch mal so als Armee, dieses Bild man nimmt, es gibt ja viele Bilder, es gab auch mal Zeiten, wo dieses Bild ein bisschen überbetont mir schien, ja. Im Moment sind wir in einer Zeit, wo es mir eher vergessen scheint. Ja? Wenn man dieses Bild nimmt, Gemeinde entwickelt sich, geht durch verschiedene Phasen. Wenn es gut läuft, entwickelt sie sich. Ne? Es gibt auch Gemeinden, die bleiben seit 30 Jahren genau gleich. Meine Erfahrung ist, die Leute sind auch nicht so glücklich. Aber wenn sie sich entwickelt, gibt es eben auch viele Fragen. In welche Richtung entwickelt sich das denn? Und warum entwickelt sich das denn hier so? Und in einer Gemeinde, zu einer Gemeindeentwicklung gehören Fehler. Oh, jetzt habe ich was gesagt. Ich kann so nicht mehr weiterleben. Ich muss jetzt ein schreckliches Geheimnis mit euch teilen. Ich muss es jetzt loswerden. Ich weiß, dass ihr denkt, dass eine Gemeindeleitung zusammenkommt und so lange betet, bis sie vom Herrn genau gehört hat, was jetzt ist, und dann macht sie das. Nein, manchmal reden wir auch. Und manchmal sind wir auch unterschiedlicher Meinung. Und manchmal schauen wir in die Schrift und versuchen es da zu klären. Und ja, manchmal machen wir Fehler. Und manchmal müssen wir einen eingeschlagenen Weg vielleicht wieder korrigieren. All das ist ein völlig normaler Vorgang. Weil wir Menschen sind in dieser Welt. In einer gefallenen, nicht vollkommenen Welt. Ja, Gott führt uns, aber er führt uns auch durch unsere Fehler. Wie sagt man so schön, Umwege verbessern die Ortskenntnis. Ja, gehört alles dazu, ein ganz normaler Vorgang. Und es ist wichtig, dass wenn wir Kritiken haben und wenn wir unglücklich sind mit irgendetwas, das ist ganz normal in einer Gruppe von Menschen. Das ist auch in einer Gemeinde so, dass der eine sich das anderes wünscht und das anders wünscht. Oder die Diskussion, die ich ja nun seit 40 Jahren höre, ist das Schlagzeug zu laut oder nicht? Seit 40 Jahren bin ich Teil dieser Diskussion, spannende Diskussion, nicht mehr so für mich. Es gibt auch übrigens Gemeinden, habe ich festgestellt, da ist das Schlagzeug schon zu laut, wenn es gar nicht gespielt wird. Aber das sieht schon so laut aus. Aber all das sind ja so, ne? Ganz normale menschliche Vorgänge. All das gehört ja dazu. Unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Geschmäcker. Und wir werden ermahnt. Leute, ihr seid Soldaten in einem Krieg. Kämpft für den Glauben des Evangeliums und bitte haltet zusammen. Bitte haltet zusammen. Das bedeutet, dass ich die Bereitschaft mitbringe, mich auch mal einzuordnen. Dass ich die Bereitschaft mitbringe, auch mal von ganzem Herzen dabei zu sein, wenn ich nicht in jedem Detail das so entschieden hätte. Aber es haben nun mal andere entschieden. Es bedeutet, von ganzem Herzen auch darauf zu achten, dass ich dem Feind nicht erlaube, eine giftige Saat zu säen in meinem Herzen. Dass ich mich einbringe, auch gerne meine Meinung sage, produktiv, liebevoll an der richtigen Stelle. Dass ich nicht böse rede hinterm Rücken und nicht meine Unzufriedenheit rumstreue und hier mecker und da mecker und so für eine Art geistliche Wehrkraftzersetzung sorge, sondern dass ich dabei bin, dass wir einmütig kämpfen für den Glauben des Evangeliums, weil nur so kommen wir als Gemeinde nach vorne. Nur so werden wir neues Land einnehmen, nur so werden wir sehen, dass das Evangelium sich ausbreitet und dass ganz, ganz viele Menschen diese gute Nachricht auch noch hören. Und das darf unser alleroberstes Ziel sein. Das darf unser alleroberstes Ziel sein. Das oberste Ziel für die Gemeinde ist nicht, dass ich mit allem einverstanden bin und mich mit allem pudelwohl fühle. Das ist das oberste Ziel in einem Spa-Hotel oder so. Sondern das oberste Ziel für die Gemeinde ist, dass wir Menschen mit dem Evangelium erreichen, dass wir dem Evangelium gemäß leben und dass wir als Soldaten für diese gute Nachricht in dieser Welt einstehen. Pfingstler würden jetzt Amen sagen. Wir sind unterwegs. Scherz, Scherz. Das Zweite, wie wir dem Evangelium angemessen leben dürfen und sollen, wir sollen uns in keiner Weise einschüchtern lassen, sagt Paulus. Das ist, wie wir würdig des Evangeliums wandeln. Schaut mal hier, 28. Und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, von den Feinden, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Unser Feind, von dem wir erlöst sind, der keine Macht mehr über uns hat, um mal so zu sprechen, hat aber doch eine Waffe, die er gerne einsetzt, Einschüchterung. Er macht uns gerne Angst. Er macht uns gerne Angst. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Und so ein brüllender Löwe, der kann einem schon mal ganz gut Angst machen. Im Alten Testament gibt es ein Buch in der Sonntagsschule. Früher war es für mich ein Lieblingsbuch mit meiner Lieblingsgeschichte. Einer meiner Lieblingsgeschichten, Daniel in der Löwengrube. Was für eine Situation. Israel, das Volk Gottes, ist nicht mehr im eigenen Land, sondern wird verschleppt, unter anderem auch nach Babylon. Und da leben sie jetzt als Juden mit Gott, mit der Tora, in einem heidnischen Land ohne Religionsfreiheit. Und dieser Nebukadnezar, dieser König, das ist ein ziemlicher Narzisst, der sagt den Leuten also, es darf hier überhaupt nicht mehr gebetet werden, keine Götter dürfen angebetet werden, nur meine. Daniel sieht das nicht so, betet trotzdem, kommt in die Löwengrube und wird wunderbar bewahrt. Ihr kennt die Geschichte. Aber es gibt auch diese drei jungen Männer, die faszinieren mich. Und dieser König errichtet seine Götzenbilder. Es gibt einen riesen, ja, wie soll ich mal sagen, Anbetungsgottesdienst für seine Götzen. Alle Leute in seinem Reich sind da. Ich stelle mir eine riesen Menschenmenge vor. Und der Gottesdienstablauf ist klar. Wenn die Musik erschallt, werfen sich alle nieder und beten diese Götzenbilder an. Drei junge Männer tun das nicht. Die werden zum König gebracht. Der sagt, bringt die mal her. Weil dieser König ist, also der ist, wie soll ich das denn mal sagen, ein richtig fieser Kerl. Ein richtig brutaler, fieser Kerl. Der kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass einer nicht eingeschüchtert sein würde. Bringt die mal her und die soll mal sagen, warum die sich jetzt hier nicht niedergeworfen haben. Und dann lesen wir, ich liebe diese Worte, in Daniel 3 von Vers 16. Schadrach, Meschach und Abednego jedoch entgegneten, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er ordnete an, den Ofen 7-mal stärker als gewöhnlich zu heizen. Ich weiß nicht, ich finde das witzig, wie diese drei jungen Männer hier im Geiste der Jugend, aber vor allen Dingen im Geiste unseres Gottes, da stehen und sagen, du, wir können dir das, du kannst jetzt hier machen, was du willst. Unser Gott kann uns vor dem Feuer erretten. Diese Männer, was mich so beeindruckt, sie sind nicht eingeschüchtert. So überhaupt nicht eingeschüchtert. Und das ist das, was von Paulus spricht, dass wir würdig wandeln des Evangeliums, wenn wir uns nicht einschüchtern lassen. Wir haben einen Feind, der arbeitet mit Einschüchterung. Und das ist gut, das zu wissen. Wir brauchen uns nicht einschüchtern lassen. Und ich finde es super und übrigens auch theologisch super von diesen jungen Männern. Unser Gott kann uns vor dem Feuer bewahren. Aber selbst wenn er das nicht tun sollte. Nicht so, ach, der holt uns sowieso hier raus, uns kann gar nichts passieren, wird hier nicht gesagt. Finde ich interessant, weitsichtig. Aber selbst wenn er das nicht tun würde, selbst wenn wir hier heute sterben, eins sollst du wissen, deine Götzen anbeten, kannst du dir mal abschminken. Machen wir auf gar keinen Fall. Also wunderbar unbeeindruckt. Ich weiß nicht, wie man einen Ofen 7-mal heißer kriegt. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Soldaten, die sie dann in den Ofen werfen, sterben von der Hitze, kommen um von der Hitze. Und diese drei fliegen in den Feuerofen und dann sagt der König, lest das doch am besten nochmal aus eurer Bibel zu Hause, das ist so schön. Dann sagt der König, sag mal, habe ich nicht drei Leute gefesselt, in den Ofen geworfen? Wieso sehe ich denn jetzt da vier? Und die laufen da hin und her, ungefesselt. Und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Und dann am Ende der Geschichte, Daniel 3 von Vers 28, oh, wie liebe ich diese Texte. Da rief Nebukadnezar: Gelobt sei der Gott von Schadrach, Meschach und Abednego. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollten. Deshalb erlasse ich einen Befehl für alle Völker und Länder, gleich welcher Sprache. Wer über den Gott von Schadrach, Meschach und Abednego etwas Verächtliches sagt, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt, denn es gibt keinen anderen Gott, der auf eine solche Weise retten könnte. Also der Mann ist sehr beeindruckt. Er bleibt sich in seiner diktatorischen Gewaltbereitschaft zwar treu, ne? Noch nicht, keine richtige Bekehrung erkennbar. Aber versteht ihr, die sollten eingeschüchtert werden. Das ist, was der Teufel möchte. Er möchte, dass du eingeschüchtert bist. Er möchte dir Angst machen. Er möchte, dass du nicht über Jesus redest, dass du niemals das Evangelium sagst. Er möchte, dass du immer denkst, oh, das versteht hier keiner. Er möchte dich einschüchtern mit ganz, ganz vielen Dingen. Und eine Art, wie wir dem Evangelium gemäß leben, ist, dass wir sagen, nö, wir lassen uns nicht einschüchtern. Und ich finde, dass hier diese drei jungen Männer von vor vielen tausend Jahren in Babylon sind uns bis heute ein großes Vorbild. Nein, die Feinde ändern nicht immer ihre Herzenshaltung. Hier ist das so ein richtiges Happy End. Und manchmal ist auch Leidensbereitschaft gefragt. Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt uns all das, schreibt uns diesen Brief. Ein Brief mit dem Thema unkaputtbare Freude. Beim ersten Mal im Gefängnis in Philippi gab es ein Erdbeben und er wurde wundersam befreit. Er ließ sich nicht einschüchtern, sondern sie lobten Gott, das Erdbeben kam, sie wurden befreit. Bei seinem letzten Gefängnisaufenthalt, nicht der, in dem dieser Brief entstand, sondern bei einem späteren letzten Gefängnisaufenthalt, wurde er herausgeführt und verlor seinen Kopf durch das römische Beil. Das war das Ende von Paulus. So oder so nicht einschüchtern lassen. So oder so nicht einschüchtern lassen. Sein Verhältnis zum Tod, darüber haben wir letzte Mal schon gesprochen, ja, dass es sowieso viel besser ist und was auf ihn wartet und diese Verbundenheit mit dem Himmel. Und für die Feinde, und das finde ich so interessant, was Paulus ja gesagt hat, ist es ein Anzeichen. Es ist für uns ein Anzeichen des Heils, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Und es ist für sie eine Anzeige des Verderbens. Ja, wenn sie sehen, wie Gott sich zu uns stellt. Und wenn sie auch sehen, wie wir überhaupt nicht eingeschüchtert sind. Ich erinnere auch nochmal an Dietrich Bonhoeffer, an seine wunderbaren Verse, an seine wunderbaren Lieder, geschrieben im KZ, ein Mensch, der sich nicht hat einschüchtern lassen, ja, sondern der seinen Weg der Gerechtigkeit weitergegangen ist, eine Anzeige des Heils. Lasst euch nicht einschüchtern. Wir dienen Gott und er ist auf unserer Seite. Und ein drittes Anliegen, das Paulus hat, wie wir das Evangelium ausleben sollen, es ist eine innere Haltung. Und das ist eine ganz wichtige innere Haltung, auch dass wir in dieser unkaputtbaren Freude verhaftet sind, nämlich die innere Haltung, für Jesus zu leiden, ist Gnade. Für Jesus zu leiden, ist Gnade. Er sagt hier in unserem Text, Vers 29, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Ich möchte uns heute Morgen daran erinnern, dass das ein neutestamentlicher Kerngedanke ist. Wenn ich an meine Kindheit und an meine Jugend denke, an den eisernen Vorhang, die Helden, die wir hatten, die Helden des Glaubens, von denen wir gelesen haben, das waren die hinter dem eisernen Vorhang. Es war manchmal so, das sind so die wahren Christen. Gefoltert um Christi willen. Richard Wurmbrand und solche Namen, das war ganz, ne, so dieser Gedanke, Christen werden verfolgt, ist übrigens heute nicht weniger, dass Christen verfolgt worden, es ist uns nur nicht so nah. Deswegen ganz gut, sich mal damit zu beschäftigen, dass Paulus sagt, würdig des Evangeliums wandeln, das bedeutet eben auch eine innere Einstellung, nämlich, dass dieses Leben nicht als Christ nicht immer nur leicht sein wird. Nein, es ist nicht ein Leben verheißen, bei dem ich mal ganz locker immer alle Probleme wegbeten kann. Ich bin doch Christ, ich habe doch da Connections. Sondern es ist ein Leben, das auch manches Mal mit Leid zu tun haben kann. Christus hat uns diese Worte hinterlassen: Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohnes willen gehasst und ausgestoßen werdet. Wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Freut euch, wenn das geschieht, tanzt und springt vor Freude. Tanzt und springt vor Freude. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den Propheten gemacht. Jesus gibt uns zwei Dinge, die ganz wichtig sein können für eine schwere Zeit, um in dieser unkaputtbaren Freude verhaftet zu bleiben. Das erste ist, er sagt, wenn wir um Christi willen leiden, haben wir einen Grund zur Freude, nämlich einen großen Lohn im Himmel. Ich glaube, dass überall da, wo Verfolgung geschehen ist, wo Christen leiden mussten um ihres Glaubens willen, dass da auch die Verkündigung über den Himmel und dass wir ein Ziel haben und dass das hier nicht unser Zuhause ist, das ist dann immer viel relevanter in der Gemeinde. Und wenn es nicht so ist, dann stehen wir in der Gefahr, dass manches Mal so in unserem Denken über den Himmel, wenn wir über das Leben, das Reich Gottes, das kommt, wenn wir über die Zukunft denken, dass das für uns eher eine Frage ist von reinkommen oder nicht reinkommen. Und wenn ich reinkomme, ist alles gut. Wer braucht da noch einen Fensterplatz? Einfach nur irgendwie reinkommen, bedenkt man die Alternative des Nicht-Reinkommens. Ich meine, das ist ja nun wirklich ein sehr, sehr unangenehmer Gedanke. Aber der Gedanke, dass es für uns ja schon lange nicht mehr um reinkommen oder nicht reinkommen geht in den Himmel, seit wir in Christus sind. Natürlich haben wir dort unser Zuhause bei ihm, sondern dass die Ewigkeit auch von einem Lohn bestimmt wird und dass die Ewigkeit auch bestimmt wird von etwas, was ich hier und jetzt lebe, dass ich wirklich darauf zulebe und mich freuen kann. Ich glaube, das müssen wir mal wieder öfter hören und in unserem Herzen festmachen. Das hier ist nicht alles. Wir haben ein Zuhause. Wir suchen eine Stadt, die nicht mit Händen gemacht ist. Und darauf freuen wir uns. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir manchmal leiden müssen in diesem Leben, weil das ist die Zeit, wo wir uns dann daran erinnern. Dies ist nicht der Himmel. Dies ist eine gefallene Welt. Hier sind wir Pilgrime, hier sind wir unterwegs und wir leben auch so, einen Lohn im Himmel zu haben. Was für ein Deal übrigens, dass jede unserer Sünden konsequent vergeben wird auf Erden. Aber dass alles, was wir für Jesus tun, konsequent aufgerechnet wird. Sonst sähe es nämlich schlecht aus mit dem Lohn. Ja? Also ohne Abzüge. Brutto gleich netto. Wird nicht gesagt, okay, hier, ne, okay, prima, ist ja einiges zusammengekommen und jetzt müssen wir mal gucken, was sonst noch. Oh ja, nee, das sieht aber gar nicht gut aus. Da müssen wir jetzt ändern. Es wird nichts verrechnet. Sünde wird konsequent vergeben und ist ausgelöscht. Aber das, was wir hier für Jesus tun in diesem Leben, wird konsequent zusammengerechnet. Es ist Lohn da für jeden Einzelnen von uns. Ist das nicht genial? Ist das nicht genial? Wir kommen da nicht mit leeren Händen. Wir dürfen uns freuen auf das, was vor uns liegt und dass es Lohn gibt. Und das Zweite, was Jesus sagt, das macht, finde ich, auch ganz stark. Wenn wir für Jesus leiden, werden wir den Propheten zugerechnet. So haben sie es ja auch mit den Propheten gemacht. Unser Leben, ihr Lieben, hat einen Sinn. Warum wurden denn die Propheten verfolgt? Na, weil sie etwas Sinnvolles taten, weil sie für Gott sprachen, weil sie eintraten für Gerechtigkeit, weil sie eintraten für die Sache Gottes. Und keiner von uns wird glücklich, wenn er nur für seine Karriere, nur für seine Familie, nur für sein Haus und für sein Bötchen und für seine Freizeit lebt. Das macht uns leer. Ja? Das ist langweilig. Es ist sehr schön, mal Bötchen zu fahren. Tue ich auch sehr, sehr gerne. Es ist sehr schön, mal zu chillen, so als Kontrast. Aber jeder von uns möchte Teil. Das hat Gott in uns hineingelegt. Wir wollen Teil von etwas sein, das größer ist als wir selbst. Und dem wollen wir dienen. Unsere Helden sind Mutter Teresa oder Mahatma Gandhi oder Martin Luther King oder wie auch immer, Menschen, die sich eingesetzt haben für andere, die sich eingesetzt haben für Gerechtigkeit. Das ist in uns allen angelegt. Wir werden zu den Propheten gerechnet, wenn wir verfolgt werden, weil wir auch mit unserer Verfolgung, auch durch das, was wir da aushalten, dem Widerstand, den wir leisten, einer größeren Sache dienen. Ja, ihr Lieben, das ist unkaputtbare Freude. Leiden wir nicht, freuen wir uns, dass wir gesegnet sind und bewahrt bleiben. Und leiden wir doch, freuen wir uns, dass wir dazu würdig befunden wurden. So oder so, Gott beruft uns zu einer Freude, die unkaputtbar ist und die auch im Leid da ist. Sie ist übernatürlich. Für den natürlichen Menschen, wenn er leidet, freut er sich nicht. Das geht nicht gleichzeitig. Diese Freude ist auch im Leid da und äußert sich als ganz, ganz tiefer Trost. Jetzt kann man natürlich noch mal fragen, Uwe, macht das denn Sinn, über Verfolgung zu sprechen, wo wir doch gerade gar nicht verfolgt werden? Ich glaube ja, dieses für Christus Leiden ist Gnade, es ist trotzdem wichtig, uns darüber Gedanken zu machen, nicht nur falls wir mal verfolgt werden, dass man es mal gehört hat, sondern ich glaube, dass wer sein Leben dankbar aus Gottes Hand nimmt, der leidet, wenn er denn leidet, grundsätzlich um Christi willen und darf sich freuen. Wir werden nicht verfolgt im Moment in diesem Land. Wir haben Religionsfreiheit, wir leben in einer liberalen Demokratie. Da sind wir sehr froh drüber. Wir dürfen glauben, wie wir glauben. Aber trotzdem ist unser Leben ja nicht immer toll. Trotzdem gehen wir durch verschiedene Phasen. Trotzdem gehen wir ja durch Krisen. Und die Frage ist ja, wie sehen wir unser Leben? Gibt es diesen verfehlten Anspruch, den manche Prediger sehr fördern, aber der im Alltag so gar nicht taugt, nämlich ich bin Gottes Kind und wenn ich genug glaube, genug bete, genug spende, meistens an die gleichen Prediger, die das vorschlagen, dann müssten eigentlich alle meine Probleme gelöst sein. Es wäre eigentlich das Normale, ne? Dass ich so durchs Leben gehe, wie John Wayne mit 2 Colts, und meine Probleme so wegbeten und wegglauben kann. Und dadurch ein Riesenvorbild bin und ein Zeugnis für alle anderen. Guck mal, der ist Christ, der hat keine Probleme. Klingt alles sehr schön, haben wir aber so nicht erlebt. Sondern richtig ist, dass wir ja unser Leben aus Gottes Hand nehmen. Dass wir ja glauben, dass es nichts gibt und uns nichts widerfährt in unserem Leben, was nicht, die Alten haben gesagt, am Thron Gottes vorbei musste. Das macht mir ganz, ganz viel Mut. Jesus hat heute einen Tag für mich vorbereitet. Ich glaube, heute mit Regen. Vielleicht auch mit einem Missverständnis. Vielleicht auch mit einer Verletzung, die auf mich wartet. Vielleicht auch mit einem Auto, das nicht anspringt. Vielleicht auch mit einem unerwarteten Geschenk, womit ich gar nicht gerechnet habe. Keine Ahnung. Ich kenne die Zukunft nicht. Gott kennt die Zukunft. Aber ich bin ein Jünger Jesu. Und so wie diese 12 Jünger mit ihm unterwegs waren am See Genezareth und er sie in verschiedenste Situationen hineinführt, ja auch in Stürme, ja auch in Engpässe, so führt er mich jeden Tag. Und wenn ich diese Herzenshaltung habe und sage, das ist aber jetzt eine sehr, sehr unschöne und eine sehr, sehr schwierige Situation für mich, kann ich dagegen rebellieren und kann sagen, Mensch, meine Güte, was ist denn jetzt hier los? Ich habe doch gebetet. Letzten Monat noch Sonderspende gemacht. Oder ich kann sagen, okay Jesus, das nehme ich aus deiner Hand, das ist jetzt so. Hier gibt es was zu lernen. Vielleicht gibt es hier ein Wunder zu erleben. Und zu erleben, was du hier tun kannst und wie du mich heraushauen kannst, keine Ahnung. Aber ich will mein Leben jeden Tag aus deiner Hand nehmen. Das heißt, in meinem Leben, wenn ich das wirklich möchte und umsetze, wird immer weniger Platz für Meckern sein und immer mehr Raum für Danken. Ich danke dir, Herr, nicht für die schlechte Situation, aber ich danke dir doch, dass du mich führst und dass du etwas vorbereitet hast in dieser Situation. Und wenn wir sagen, für Jesus Leiden ist eine Gnade, dann möchte ich mal sagen, wer in dieser Weise in Jüngerschaft unterwegs ist und alles in seinem Leben aus Gottes Hand nimmt und dafür dankt, und dann vielleicht auch in einer leidensreichen Situation ist. Auch das ist eine Gnade und auch das gilt ganz, ganz genauso. Ob es nun irgendwelche Menschen sind, die uns während unseres Glaubens verfolgen oder ob es einfach der Feind ist, der Feind Gottes, der uns angreift mit was weiß ich denn für Situationen. Wir sind bei Jesus und wir leben mit ihm und wenn wir leiden und das aus seiner Hand nehmen, dann leiden wir auch um Christi willen. Ja, Uwe, aber weißt du, was ist denn mit dem selbstverursachten Leid? Et kennt der Mensch kein größer Leid, als was er sich selbst andeiht. Kann man denn da auch sagen, dass wir da um Christi willen leiden, das wäre doch ein bisschen billig? Ich glaube schon. Nach der Buße. Also du hast jetzt eine Situation, die hast du selbst herbeigeführt. Du hast dich fehlverhalten. Du hast eingesehen, das war ein Fehlverhalten, das war ein Fehler, das würdest du nicht nochmal machen. Du bringst das in Ordnung mit Gott, du bekennst diese Sünde, aber die Konsequenz bleibt. Ich glaube, in dem Moment, wo diese Sünde vergeben ist und wo du quasi verstanden hast, das war nicht in Ordnung, wo das in Ordnung gebracht ist, auch in dem Moment kannst du dein Leid und kannst du die schwierige Situation jetzt jeden Tag, solange sie so ist, aus Jesu Hand nehmen und du darfst wissen, für Christi Willen zu leiden ist eine Gnade. Doch, ich glaube das schon. Ich glaube, dass das Evangelium nicht nur gute Nachricht ist, sondern viel, viel bessere Nachricht ist, als die meisten Christen das je verstanden haben. Da stelle ich mich mit runter. Dass es nach vielen Jahrzehnten mich immer wieder verblüfft, wie gut diese Nachricht ist. Wie gut diese Nachricht ist. Also auch das, was wir selbst verursachen, ja, selbst das kann Gott großartige Sachen machen. Ich hätte ein Beispiel, aber das brauche ich bald im Kolleg. Nee, das erzähle ich jetzt nicht. Oh, ich bin gerade schwer versucht. Nein. Ich schließe mit folgendem Gedanken. Wenn wir über Verfolgung nachdenken, und wie gesagt, ich gehöre zu einer Generation, wo man viel darüber nachgedacht hat, weil es ja ganz in der Nähe hier, Eiserner Vorhang, weil es ja geschah und Leute wurden gefoltert und manchmal lernte man die kennen, es wurden Bücher darüber geschrieben. Ich weiß eins, nämlich, dass ich mich immer fragte, würde ich das durchhalten? Würde ich nicht lieber meinem Glauben abschwören? Würde ich nicht lieber alles sagen, was die hören wollen? Also ich muss euch was sagen, ne? Wenn es um Schmerzen aushalten geht, ich bin ja nicht so ein ganz großer Held. Eher ein normaler Mann. Und wenn man dann so die Predigten darüber gehört hat, ja, und da geht man da durch und unsere Vorbilder und die Märtyrer und die haben sich lieber foltern lassen, aber haben Jesus nicht abgeschworen und bis sie gestorben sind und boah, habe ich immer gedacht, ja, das ist alles wunderbar, aber Freunde, wenn ich mal ehrlich sein darf, ich bin hier raus. Ich wäre auch ein super Held, versteht ihr mich nicht falsch, wenn ich nicht so feige wäre. Und ich wäre auch, Menschen sind auch unterschiedlich schmerzempfindlich, entschuldigt bitte, aber ich wäre auch wirklich ein wunderbarer Märtyrer, wenn ich nicht so schmerzempfindlich wäre. Also ich kann mich nicht so, ne? Ja, um Christi, Leiden ist Gnade und dann liegst du da in diesem Folterding und ich hatte Angst davor. Das hat mir immer Angst gemacht. Und ich fühlte mich dem nicht gewachsen. Was mir irgendwann mal ein unfassbarer Trost war, und deswegen möchte ich das noch mit euch teilen, gerade in Bezug auf dieses, dass man leiden kann um Christi willen und Folter und was weiß ich, was es da ja reichlich gegeben hat in der Kirchengeschichte. Ich glaube daran, und daran halte ich mich fest, wenn ich daran denke. Ich glaube daran, dass bei Gott es so ist, die Kraft ist immer dann da, wenn du sie brauchst. Gott lässt uns nicht als Kraftprotze durchs Leben gehen und sagen, was, foltern, ja komm mal ruhig her, ich habe von nichts Angst. Ich bin doch Christ. Was, habt ihr etwa Angst? Ach, alles lauwarme hier. Ein echter Christ hat keine Angst vor sowas. Nein, Gott lässt uns so nicht durchs Leben gehen. Sondern er lässt uns durchs Leben gehen in der Abhängigkeit von ihm, in dem Glauben, dass wir immer die Kraft, die wir für etwas brauchen, dann haben, wenn wir sie brauchen. Ja? Dietrich Bonhoeffer hat das ganz, ganz großartig auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen. Das ist heute immer meine Hoffnung, wenn ich an dieses Thema denke, gefoltert werden für Christi. Dass ich sage, Jesus, aber nicht nur gefoltert werden, alles, was mal passiert, alles, was an Schlimmen in diesem Leben mal so passieren kann. Irgendwann verliert man seinen Ehepartner und ich erlebe andere nach 50, nach 60 Jahren, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und man fragt sich so, wie wirst du denn damit umgehen? Ja, das ist sicherlich sehr, sehr leidvoll. Sehr, sehr leidvoll. Jemand verliert ein Glied von seinem Körper, das ist sehr, sehr leidvoll. Man fragt sich, wie würde ich damit umgehen? Werde ich das denn schaffen zu sagen, ja, Jesus, ich nehme mein Leben aus deiner Hand und um Christi willen leiden ist Gnade, werde ich das denn dann noch schaffen? Ja, das wirst du. Ja, das werden wir. Das ist so der Glaube, der mich stärkt, das, was Bonhoeffer hier sagt. Gott gibt es nicht im Voraus. Er lässt dich das jetzt nicht fühlen. Aber er lässt uns kindlich glauben, Herr Jesus, egal was vorm Himmel auf mich wartet, du hast mir unkaputtbare Freude verheißen. Du hast mir eine Freude verheißen, die mir auf Erden niemand nehmen kann, die mir auch im Leid nicht genommen wird. Und wenn ich leide, dann ist das eine Gnade. Und nur weil ich jetzt mir das noch nicht vorstellen kann, heißt das nicht, dass ich nicht wirklich wunderbar dadurch gehe, weil du mir die Kraft zum Widerstand gibst, genau in dem Moment, wo ich sie brauche. Es ist ein bisschen wie mit Medizin. Man kann alles Mögliche bekommen an Krankheiten. Aber man würde es als krank empfinden, wenn ein Mensch mit so zwei Koffern durchs Leben geht, wo einfach mal alles drin ist, falls mal was ist. Jede Art von Medizin, ich weiß nicht, wie viel in zwei Koffern passt, ne? Aber ne, bin ich grundsätzlich mit unterwegs, so, falls mal was ist. Nein, wenn mal was ist, dann gehe ich zum Arzt und kriege genau die eine Medizin, die ich brauche. Ich muss schon noch zum Herrn Doktor. Ja? Was für ein schönes Bild, wenn mal was ist. An Leid, an schwierigen Zeiten. Ich werde nicht alleine sein. Ich werde nicht verlassen sein, sondern ich habe einen Herrn, der sagt, für mich zu leiden und mit mir zu leiden, ist eine Gnade. Und ich gebe dir in dem Moment genau das, was du brauchst. Das ist Evangelium. Und so verstehe ich unkaputtbare Freude, nämlich auch in den dunkelsten Stunden des Lebens ein Herr, der da ist, und der mich nicht alleine lässt. Das macht Freude. Amen.